Guten Morgen, liebe Gemeinde, guten Morgen, liebe Freunde und liebe Gäste. Vielen Dank für die Musik und für die gute Moderation. Also das Erste, ja, das wäre nett, danke. Ich fange jetzt auch schon an mit diesen Erkältungen, nicht Erkältungen, aber Rachen. Ich hatte vor 14 Tagen hatte ich die Gelegenheit, in unserer befreundeten Gemeinde in Issum bei dem Taufgottesdienst mitzuwirken. Der fand dann draußen statt, in einem Waldstück an einem See in der Nähe von Sevelen, Issum. Und das macht man ja auch nicht, das ist nett, vielen Dank auch. Das macht man ja auch nicht alle Tage. Es ging um die Taufe. Ich durfte dann dort etwas sagen zur Bedeutung der Taufe. Und wir haben auch festgehalten, unter anderem, dass die Taufe auch ein Kennzeichen eines Christen ist. Und man stellt sich die Frage, warum eigentlich? Die Taufe ist ja eigentlich etwas, was ich für mich selber tue. Aber trotz allem, die Taufe hat ja auch eine Öffentlichkeitswirkung. Und ich bekenne mein persönliches, privates Christsein, meine Entscheidung für Jesus, bekenne ich öffentlich in der Taufe auch gegenüber der Welt, gegenüber meiner ungläubigen Gesellschaft, Umgebung, in der ich lebe. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, welche Kennzeichen ein Christ trägt. Die Taufe ist ja nun tatsächlich ein Kennzeichen, was nicht so sehr offiziell nach außen getragen wird. Es muss also andere Dinge geben, an denen die Welt, die ungläubige Umgebung, unsere Menschen, mit denen wir leben, an uns erkennen, wer oder wie wir sind, dass wir Christen sind. Und es sind Merkmale, die immer wieder in der gleichen Form offenbar auftauchen. Kennzeichen, die universell sind. Ich habe versucht, das einmal darzustellen anhand des Konsumgütermarketing. Ja, wir haben ja Logos, die uns ständig begegnen und die uns so eine Art ständige Wiedererkennbarkeit dienen oder geben. Und die gleichzeitig auch so eine Art Qualitätsversprechen kommunizieren. Wenn wir den Apfel sehen, denken wir an Apple und wir sagen, ach Mensch, toll, dein neues iPad, bestimmt auch von Apple, sieht man schon, gute Qualität. Also die Qualität, die allen, also wenn man daran glaubt, ja, die allen Apple-Geräten innewohnt, wird durch diesen Apfel, der auch in verschiedenen Farben rüberkommt, signalisiert. Und ebenso ist es hier mit Nike, mit diesem Pfeil, der immer modisches, sportlich sein eben darstellen will. Und bei Amazon, man sieht das ja selber, wenn Amazon ein Fahrzeug unterwegs, ach, das geht schnell, ach, die sind wieder unterwegs, die bringen alles. Bei Nivea haben wir, das ist auch die Farbe, die dort eine Rolle spielt, die es seit vielen Jahrzehnten gibt. Und das Gleiche auch bei Telekom, bei anderen Dingen. Dazu zählt eben nicht nur dieses Magenta-Rot, sondern auch so etwas, diesen Vierklang oder Fünfklang, ja, der immer wieder ertönt und eine Art Soundlogo, so nennt man das dann. Und die sollen uns eben verdeutlichen, aha, hinter diesen Gütern steckt immer eine bleibende Qualität, das ist etwas, was ich gewohnt bin, eine deutsche Qualität, die überall ähnlich ist, egal wo mir diese Marke begegnet. Und die Frage ist ja, gibt es auch bei uns Christen eben so etwas wie eine Eigenschaft, ein Kennzeichen, das immer wieder beobachtet wird, im Idealfall an uns und das uns Christen auszeichnet, von anderen Menschen eben unterscheidet. Und weil das nicht so ganz einfach ist, habe ich das versucht, nochmal wieder an Nivea herzustellen oder darzustellen. Das ist so eine Art Dachmarkenstrategie, nennt man das. Wenn also dieses bekannte Logo von Nivea bei allen Produkten dieser Produktfamilie auftaucht, dann weiß ich, aha, das, was meine Oma, meine Großmutter schon benutzt hat, diese tolle Creme, die ist natürlich die gleiche Qualität oder dieselbe Qualität spiegelt sich auch wieder in den anderen Produkten dieser Produktfamilie. Kann ich einfach nehmen, kann ich aus dem Regal nehmen. Bei DM kostet vielleicht ein bisschen mehr, aber da weiß ich eben, was ich habe. Und so ist eben die Frage, haben wir Christen eben auch solche Merkmale, wo wir sagen, aha, das habe ich schon mal erlebt. Der ist bestimmt Christ, der verhält sich so oder der spricht so oder sieht aus so wie einer, den ich auch schon kenne, mit dem ich vielleicht in meinem Leben auch schon gute Erfahrungen gesammelt habe. Und wie geht man vor? Ich habe mir überlegt, am einfachsten ist es, wenn wir Christen uns bewusst sind, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise mit unserer Gesellschaft Kontakt aufnehmen. Das passiert beispielsweise über unser äußeres Erscheinungsbild. Unser äußeres Erscheinungsbild ist das, was die Menschen in erster Linie an uns wahrnehmen. Und wir können natürlich die Frage stellen, wie ist denn unser äußeres Erscheinungsbild? Ist das einheitlich oder ist es ganz anders als das Erscheinungsbild der Menschen, die mit Jesus nicht so viel am Hut haben? Und ich glaube, dass es früher tatsächlich so war, da kleidete man sich anders als heute. Man ging so ein bisschen fromm, man hatte vielleicht andere Klamotten an, die Frauen achteten stärker als heute darauf, dass man vielleicht keine Hosen trug, sondern man trug Kleider und Röcke, weil sich das für eine Frau gehörte. Man hat sich nicht die Haare kurz geschnitten, sondern trug die Haare lang. Ich kenne das selber aus meiner Heimatgemeinde, aus der ich ursprünglich mal stamme, dass es so üblich war. Und jetzt könnte man fragen, ist das heute auch immer noch so? Und ich glaube nicht, denn heute kleiden sich Männer und ganz besonders auch Frauen natürlich eher stylisch und sportlich und modern und wollen gerade nicht mit ihrem Kleidungsstil sich ganz besonders absondern oder einen anderen Eindruck hinterlassen als die Menschen, die vielleicht Gott noch nicht kennen. Naja, das ist nicht überall so. Im Christentum ist es so, in anderen Religionen, zum Beispiel im Islam, ist das anders. Bei den Männern sieht man die Unterschiede vielleicht nicht so, aber bei den Frauen schon. Eine gläubige Muslima ist normalerweise bekleidet mit einer Kopfbedeckung, mit einem langen Gewand. Damit unterstreicht sie ihre ausgesprochene Gläubigkeit, ihre Geistlichkeit. Vielleicht auch nicht unbedingt, vielleicht muss sie sich so anziehen oder diese Bekleidung dient ja auch stark als politisches Symbol der Abgrenzung. Aber ich will das nicht thematisieren oder in Frage stellen. Bei uns Christen tritt eigentlich diese Eigenschaft nicht auf. Man kann sagen, gut, darüber hatten wir schon gesprochen, über den Fisch auf dem Auto. Das ist vielleicht nochmal interessant. Ja, der Fisch, man freut sich immer darüber, wenn man Leute sieht, die einen Fisch auf dem Auto tragen. Ach, das sind Christen, ganz toll. Das ist auch ein Symbol, was sich über viele Jahrzehnte schon erhalten hat. Daran kann man vielleicht an Äußerlichkeiten erkennen, dass jemand Christ ist. Aber ihr merkt schon selber, besonders stark zieht dieses Argument eigentlich nicht. Es ist wirklich eine reine Äußerlichkeit. Und man sollte dieses Ding gar nicht überbewerten mit den Äußerlichkeiten. Es gibt ein zweites, das ist der Lebensstil. Was ich also nach außen trage hinsichtlich meiner Aktivitäten so in der Freizeit. Und auch da muss man nochmal zurückbringen. Ist noch gar nicht so lange her, da war das für uns Christen oder für viele Christen unüblich, dass man zum Beispiel ins Kino geht, dass man die Tanzschule besucht, dass man in der Kneipe rumsitzt, dass man ein Bierchen trinkt, dass man Zigaretten raucht, überhaupt Alkohol war verpönt. Aber auch das sind Merkmale, die in der gesellschaftlichen Zeit veränderbar sind. Es gibt Christen, die sagen, du rauchst, das ist nicht gut, das kann nicht vom Herrn sein, hör bitte auf damit und stelle deine schlechte Angewohnheit ein. Und in anderen Zeiten und in anderen Gesellschaften, in anderen Ländern ist das Rauchen vielleicht üblich und beim Alkohol genau andersherum. Es gibt viele Christen, die sagen, meide das lieber, ist so viel Schlimmes durch Alkohol schon geschehen. Und in manchen christlichen Gesellschaften gehört es eben zum guten Ton, eben zum Essen eben auch Wein zu servieren. Auch das ist ein Merkmal, was nicht so gut passt. Das ist kein typisches universelles, für alle Zeiten gültiges Merkmal eines Christen. Wenn wir uns, wenn die Welt uns nur daran erkennen will, wird, ob wir einen bestimmten Lebensstil frönen, ob wir rauchen oder Alkohol trinken, dann greift auch dieses Argument, dieses Merkmal nicht besonders stark. Vielleicht noch bei diesem Ding, habe ich mir überlegt, in der Öffentlichkeit vor dem Essen beten. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ausgeprägt ist. Ich finde das ganz gut. Also dieses Beispiel gefällt mir deswegen ganz gut, weil man sich dadurch manchmal unter Christen manchmal erkennen kann. Ich erinnere mich daran, dass ich einige Zeit in den neuen Bundesländern gelebt habe, in Neubrandenburg. Das kennt kein Mensch, das ist nördlich von Berlin. Manche, die da per Reise gut unterwegs sind, kennen das vielleicht. Und ich war damals ziemlich auf verlorenem Posten. Und mir fiel dann auf, wo ich meine Mittagspause verbrachte, immer in so einem Center in der Innenstadt, wie mir ein junger Mann auffiel, der etwa in meinem Alter war damals, der dann, das war ganz selten gerade, das war die ehemalige DDR, war das gar nicht so ausgeprägt mit dem christlichen Glauben in der Gesellschaft, der dann auch so eine Mittagsmahlzeit einnahm und vor Tisch betete. Und ich habe ihn dann später nochmal wieder gesehen und dann auch angesprochen. Und dieser nette Bruder kommt aus dem Schwäbischen, aus dem Remstal. Wir haben damals Freundschaft geschlossen, uns kennengelernt und die Freundschaft hält bis heute. Er wurde auch später, ich habe über den Hans-Jürgen meine Frau, die Ruth, kennengelernt und er wurde später unser Trauzeuge. Es ist einfach eine gute Freundschaft daraus entstanden, aus diesem einfachen Gebet, wenn man beim anderen sieht, aha, das ist ein Christ. Und es gibt gute Möglichkeiten, durch das Gebet in der Öffentlichkeit vielleicht mit anderen Leuten zu quatschen. Aber es gibt nicht viele, die einen darauf ansprechen. Manche gucken ein bisschen verwundert und manche sagen vielleicht, ich kenne das auch, bei uns wurde früher am Tisch auch gebetet. Meine Oma hat das immer so vorgeführt. Und das war es auch schon. Aber wir kommen später noch dazu, denn wir haben festgestellt, dieses Zeichen, mein Verhaltensstil, mein Lebensstil, mein Verhalten nach außen, ist auch in der Zeit veränderbar und auch in der Gesellschaft, in anderen Ländern, je nach Region, wird das auch unterschiedlich gehandhabt. Und deswegen, glaube ich, dient auch mein öffentliches Verhalten nicht in erster Linie dazu, mein Christsein nach außen so deutlich zu zeigen, dass es unmissverständlich ist. Es muss noch etwas anderes geben. Ein drittes ist meine Sprache. An unserer Sprache, an unseren Worten werden andere Menschen uns erkennen. Das ist bestimmt so. Und man merkt es daran, das ist auch eine Lektion, die ich selber immer lernen musste oder vielleicht immer noch lerne, dass man mit Sprache, mit Worten auch Menschen verletzen kann. Und dass man auch bei Witzchen, die man so macht untereinander, manchmal auch andere beleidigen kann. Und als Christ sollte man sich angewöhnen, das sage ich dann immer auch zu mir, dass die Rede so ist, dass man nicht über andere lästert und dass man sich an schlechtem Reden nicht beteiligt. Das gilt nicht nur für uns als Christen untereinander, sondern ich glaube, das gilt auch im Umgang mit der ungläubigen Welt, dass man sich an bestimmten Themen und an bestimmten lästerhaften Reden besser nicht beteiligt. Damit machen wir schon eher Eindruck. Und vielleicht begründen wir dann auch, warum wir das tun oder auch, warum wir bestimmte Themen lassen und uns daran nicht beteiligen. Es gibt einen wir können das eigentlich schon mal bringen, dieses Bild. Ich wollte da gleich drauf zu sprechen kommen. Es ist immer nicht so leicht, Sprache einzusetzen in unserer Umgebung, weil auffällig ist, dass in unseren Innenstädten die Leute auch keine Lust haben, immer wieder angesprochen zu werden. Und das typische, der typische Kopfhörer, der begegnet einem einfach überall. Und das ist so ein bisschen wie, ich höre meine Musik, ich mache meinen Sport, ich mache mein Ding, aber sprich nicht unbedingt mit mir. Mir fällt das auch bei uns in der Straße aus, die jungen Leute, was heißt jungen Leute? Man könnte sagen, so das Alter 20 bis Mitte 50 oder was. Bei den Älteren ist es vielleicht ein bisschen anders. Man geht vor die Tür und hat eigentlich nur Ohrstöpsel im Kopf. Und das Beste ist Folgendes: Tu mir einen Gefallen und sprich mich nicht an. Oder tu mir einen Gefallen und hör auf zu reden. Solche T-Shirts begegnen einen zum Beispiel im Fitnessstudio. Die Leute wollen nicht angesprochen werden. Und gerade wir als Christen, die die Sprache immer gerne dazu einsetzen, um mit anderen Menschen über unseren Glauben zu reden, funktioniert nicht immer. Aber das ist übertrieben. Das begegnet uns, aber wir können immer noch unsere Sprache anwenden, um ein Zeugnis zu sein. Und letztendlich sagt Gottes Wort uns an einigen Stellen, dass wir das durchaus tun sollen. Das ist auch ein Kennzeichen. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Das ist jetzt aus der neuen Genfer Übersetzung. Guck mal, freundlich sein, okay, aber das Salz der Weisheit ist gut. Salz. Unsere Worte sollen salzig sein. In der Volksbibel, viele von euch mögen die vielleicht nicht so, in der Volksbibel ist von gepfefferten Worten die Rede. Manchmal provozieren wir. Vielleicht machst du das nicht so gerne, aber wir können manchmal provozieren und manchmal mit unerwarteten Worten die Menschen vielleicht aufrütteln. Und wenn unsere Sätze, unsere Worte trotz allem freundlich bleiben und mit Salz gewürzt sind, dann sind unsere Worte wie so Salzgebäck. Ja, da nimmst du immer noch einen mehr von. Immer noch eine Salzstange, weil das so lecker ist. Du kannst nicht aufhören zu essen. Und so sollen unsere Worte auch sein, dass die Leute im besten Fall das Gefühl haben, red ruhig weiter, ist interessant, was du sagst. Spannend. Über so ein Thema habe ich mit anderen Leuten bisher gar nicht gesprochen, aber sprich ruhig weiter, das wäre doch ideal. Guck mal, wenn deine ungläubige Umgebung sagt, was der sagt, ist mir eigentlich gar nicht so bekannt, aber es ist ein interessantes Thema, man sollte es vertiefen, sprich bitte weiter mit mir dazu. Es gibt noch einen anderen Vers aus dem 1. Petrusbrief. Seid stets bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Das hat Petrus mal gesagt. Man wundert sich über Petrus und reibt sich die Augen. Wieso Petrus? Das war doch derjenige, der mit Sprache nicht viel anfangen konnte. Der war großmäulig und konnte seinen Herrn natürlich bestens bekennen und immer zu ihm stehen und die besten Versprechungen machen. Aber als es hart auf hart kam und der Herr schon verurteilt wurde und sich schon rechtfertigen musste vor dem Hohen Rat, da wurde er ganz still. Und da saß er mit anderen Leuten vor so einem wärmenden Feuer und kriegte den Mund nicht auf und verleugnete sogar seinen Herrn, als es darauf ankam, man ihn danach fragte, bist du nicht auch einer von diesen Jüngern? Und dann krähte der Hahn. Und Petrus wird sich vielleicht immer dann, wenn der Hahn krähte, in seinem Leben an diese schmachvolle Szene erinnert haben. Und was passiert? Wir lesen aus seinen Briefen, die einige Zeit später geschrieben wurden, wie klar er sich ausdrückt, wie gut er auch hier Sprache ansetzen kann. Wie er in Apostelgeschichte 2 wird das überliefert, wie er vor 3000 jüdischen Touristen in Jerusalem spricht und sie auch anklagt und in so guter Weise das Evangelium bringt, dass man sagt, ist das der Petrus von damals? Ja, er hatte dazugelernt. Und ich kann uns das auch wünschen, oder ich kann euch das wünschen, uns allen, dass wir selber auch fit werden in der Sprache und auch in dem, wie wir mit anderen Menschen über unseren Glauben sprechen. Dass wir lernen, auskunftsfähig zu sein. Dass wir lernen zu sagen, warum bist du denn Christ und was bedeutet dir dann Christ sein? Und was hat Jesus eigentlich getan? Warum ist er so eine besondere Person für dich? Wir kommen also der Sache näher. Sprache kann eher schon ein Erkennungsmerkmal für uns Christen sein, als vielleicht der äußere Lebensstil oder vielleicht unsere äußere Erscheinungsform. Wenn wir mit anderen Leuten, mit anderen Menschen über das Evangelium sprechen, dann übertragen wir einen Brief. Wir sind Briefträger. Wir übertragen eine gute Botschaft mit dem Medium unserer Worte und müssen aber gar nicht selber in persona so stark daran beteiligt sein. Wir übergeben einfach durch die Sprache die Botschaft, aber selber sind wir gar nicht betroffen. Wir sind Briefträger Christi. Aber Paulus sagte mal, wir sollen nicht allein Briefträger sein, sondern er sagte dann wörtlich, ihr seid ein Brief Christi, gelesen von den Menschen. Ein Brief Christi sein heißt, nicht nur Überbringer des Briefes zu sein, dazu nutze ich Mediumsprache, sondern mein eigenes Leben soll ein Brief Christi sein. Das heißt, die Menschen sollen erkennen, wie Jesus ist, wie Gott ist, dass Gott vergebend ist, dass Jesus mein Herr ist. Die sollen das im besten Fall an meinem Leben ablesen können. Wir sollen selber der Brief sein, nicht nur der Briefträger sein. Und deswegen glaube ich, dass noch mehr dahinter steht, hinter den Kennzeichen des Christus, als nur unser Aussehen, unser Lebensstil und unsere Sprache. Ich habe hier wieder dieses Nivea Blau genommen, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Die Tina hatte schon ganz am Anfang in der Einleitung diesen Vers auch schon mal eingespielt. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und dann kommt es mir auf diesen Satz an. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13. Daran werden andere erkennen. Daran. Also Jesus kommt es nicht auf die Worte, auf unser Aussehen an, auf unser Verhalten, sondern daran, wie wir miteinander umgehen. Das ist eigentlich das schönste und höchste und herausforderndste Kennzeichen des Glaubens, unseres Christseins gegenüber einer ungläubigen Welt. Das Interessante ist, andere erkennen das daran. Und wenn wir dieses Kennzeichen nicht zeigen, dann geben wir unserer Gesellschaft, unseren Menschen das Recht, unser Christsein uns abzusprechen, unsere Jüngerschaft abzusprechen. Das folgert ja daraus, ne? Werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt, verhalte ich mich nicht so, gebe ich den anderen das Recht zu sagen, du willst Christ sein, du willst Jesu Jünger sein? Das ist doch wirklich fraglich. Und Liebe untereinander zu haben, ist schwer und leicht zugleich. Eigentlich ist das doch ganz leicht. Man sagt, ja, Liebe untereinander ist schon klar, das kriege ich schon hin, aber es ist einfach so schwer. Liebe zeigt sich ja eben nicht daran, in Leuten oder bei Leuten, die ich sympathisch finde. Da bin ich sowieso bereit, irgendwie nett zu sein. Jemand, mit dem ich mich abends mal treffe, mit dem ich mich ständig über WhatsApp oder Telefon austausche, der so auf meiner Linie liegt, der so meinen Lebensstil auch hat, meine eigenen Bedürfnisse auch teilt. Ja, da fällt es mir nicht schwer, nett zu ihm zu sein, aber die Liebe untereinander, die zeigt sich doch darin am stärksten bei Leuten, die mir eigentlich unsympathisch sind, die ich nicht so gut leiden kann, die so ganz anders ticken als ich. Und wenn wir hier Liebe zeigen, schaffen wir es vielleicht, einen Menschen, den ich nicht so mag, plötzlich doch sympathischer zu finden. Das Sein verändert manchmal das Bewusstsein. So haben die alten Sozialisten das noch ausgedrückt. Das Sein verändert das Bewusstsein. Jetzt könnte man sagen, das schaffe ich nicht. Also da verlangt der Herr echt eine Menge von mir. Ich kann zwar nett sein zu Leuten, die mir sympathisch sind, aber danach hört es auch schon auf. Guck mal, vielleicht bist du ja vom Typ nicht so angenehm. Vielleicht bist du ein aufbrausender Typ, ein unangenehmer Typ, vielleicht ein bisschen herrisch, ein bisschen rechthaberisch. Und manche mögen dich vielleicht gar nicht so wegen dieser Art. Und du merkst, ach du Schreck, Gott hat mir einen Charakter geschenkt, den können andere Christen können gar nicht so gut damit leben. So viele Freunde habe ich hier gar nicht. Aber mein Arbeitskollege oder meine Arbeitskollegin, das ist eine Nette, die ist überhaupt nicht Christin. Aber wenn die den Mund aufmacht, die ist immer herzlich, immer freundlich, die hat so eine gewinnende Art. Und wenn die Kundenbewertung bekommt, immer volle Punktzahl. Und ich bin Christ, aber ich bin ganz anders. Ich habe mich oft nicht im Griff. Kann ich dann auch noch dieses Gesetz des Herrn befolgen? Liebe gegenüber anderen auszuleben? Ich kann das doch gar nicht so zeigen. Und ich glaube, wenn du ein unangenehmer Typ bist, dann ist es halt der Charakter, den Gott dir gegeben hat. Und du musst damit leben. Aber du kannst dich ändern. Du kannst versuchen, dich zu ändern. Ich sehe gerade den Klaus-Dieter vor mir. Wenn der Klaus-Dieter mir eine Zahnpasta als Zahnarzt empfiehlt, die besonders wirkungsvoll ist, und ich habe von Natur aus, oder die Darkman natürlich auch, ich habe von Natur aus schlechte Zähne, dann kann ich mit meinen schlechten Zähnen, mit Klaus-Dieters Empfehlung, bessere Zähne bekommen, dass sie mehr strahlen. Ich werde aber nie das Gebiss haben eines Afrikaners, der im Busch lebt, mit einem blendend weißen Gebiss, der noch nie in seinem Leben Zahnpasta benutzt hat, also in Klammer auf, der vielleicht gar kein Christ ist, Klammer zu. Ich werde nie daran reichen, aber ich werde trotz allem mit dieser Zahnpasta schon meine Charaktereigenschaften verbessert haben. Das Beispiel Zahnpasta will damit sagen, wir sind einfach, wie wir sind. Aber wie wären wir denn, wenn wir keine Christen wären? Wenn wir so einen schlechten Charakter hätten, wären wir vielleicht ein echter Kotzbrocken, wo die Leute uns gar nicht aushalten. Aber durch Christi Hilfe bin ich, der ich bin, und kann trotz allem zum Guten wirken. Und auch unsere ungläubige Umgebung wird das merken. Vielleicht reicht es, wenn wir ein bisschen gnädiger sind, ein bisschen wohlwollender, ein bisschen besonnener auftreten, vielleicht ein bisschen nicht gutmütiger, das ist eine Charakterschwäche, aber gütiger. Vielleicht ein bisschen gütiger sein, und ich glaube, dass unsere ungläubige Umgebung das bestimmt merken wird. Ich habe mir hier aufgeschrieben, übe einen heilenden, konstruktiven Einfluss aus auf deine Umgebung. Und verhalte dich so wie Jesus, dessen Worte und dessen Verhalten waren voller Gnade und Wahrheit. Vielleicht noch die Frage, wie zeigt sich eigentlich Liebe untereinander? Ja, sympathisch, Leute sympathisch finden, die ich eigentlich nicht so mag, und daran arbeite. Vielleicht vergebungsbereit zu sein. Jemanden um Vergebung zu bitten und nicht weiter mit ihm zu grollen. Viele Menschen in deiner Umgebung vielleicht, ich kenne das von meinen Bekannten auch, die tun das nicht so gerne. Die haben mit anderen Leuten abgeschlossen und sagen, mit dem hör mir auf, ich ziehe mich zurück. Wir Christen können dadurch unsere Liebe unter Beweis stellen, dass wir vergebungsbereit sind. Und das Gebot, finde ich, betrifft nicht nur den Umgang der Christen untereinander, sondern diese Liebe soll sich zeigen außer oder über alle Grenzen hinweg. Sprache, Nation, Ethnie, Aussehen, sozialer Status, Bildungsstand, allumfassend, universell. Vielleicht etwas anderes zeigen nach außen hin. Vergebung zeigen, es kann aber auch sein, die hilft vielleicht, indem ich mal Anteilnahme zeige, dass ich für den anderen da bin und vor allen Dingen auch, dass ich für den anderen bete. Und dass ich mich vielleicht an Gespräche, die ich geführt habe, mit anderen erinnere, auf den anderen eingehe und den anderen frage, wie es ihm damit geht. Ich weiß, das ist schwer und leicht zugleich. Es ist leicht bei Menschen, die ich nett finde, die ich sympathisch finde, die ich vielleicht auch schon lange kenne. Und es ist schwer bei Menschen, bei denen es mir nicht leicht fällt, sie gern zu haben, sie zu lieben oder sie auch zu schätzen. Ich möchte noch ganz am Ende noch einen Vers einspielen. Wenn wir diese Liebe, die wir hier gesehen haben, dass ihr meine Jünger seid, dann zeigen wir eine Einigkeit. Das hat Jesus in seinem hohenpriesterlichen Gebet, Johannes 17, dargestellt, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins sein, also eine vollständige Kommunität, die hier dargestellt wird. Und jetzt wieder in Fett, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Deswegen finde ich das so interessant mit dieser Liebe, die wir zeigen sollen untereinander. Wenn wir die nicht zeigen, geben wir der ungläubigen Welt gegenüber nicht nur das Recht, uns unsere Jüngerschaft abzusprechen, unser Christsein, sondern wir verleugnen damit auch, dass die Welt Wir verleugnen damit auch, dass Jesus Christus von Gott dem Vater ausgesandt worden ist. Und wenn das der Fall ist, dann ist das ganze Christsein hinfällig. Das heißt, diese Einigkeit untereinander, die der Herr von uns fordert, ist existenziell und identitätsstiftend für unser Christsein. Und wenn wir da nicht hinkommen und da nicht dranbleiben, dann tun wir nicht nur unserem eigenen Christsein keinen Gefallen mit und verhindern unser geistliches Wachstum, sondern wir sind auch ein schlechtes Vorbild gegenüber unserer ungläubigen Welt, die wir eigentlich auch durch unser Verhalten zu Christus führen wollen. Und deswegen ist mir das so wichtig, da heute einmal drüber zu sprechen und euch anzureizen oder wieder anzufachen, diese alte Liebe, die ihr vielleicht mal empfunden habt, als ihr Christ wurdet. Und du wurdest vielleicht Christ und warst begeistert und hast vielleicht die Gebote des Herrn mit einer Liebe und Energie und Eifer und Freudigkeit ausgeübt. Und irgendwann hast du nachgelassen, weil die Sorgen und die Umstände des Lebens und auch deine Erfahrungen mit anderen Christen dich belehrt haben, dass das auch keine besseren Menschen sind. Und vielleicht hast du in deinem Eifer, in deiner Liebe wirklich nachgelassen. Ich möchte dich heute bitten, wieder dahin zurückzufinden und wieder neu diese Liebe zu lernen und neue Erfahrungen mit Jesus zu machen und es einfach auszuprobieren. Das wünsche ich uns allen von Herzen. Amen.